Yeah. Frank. Ja, gibt es überhaupt Fragen? Oder ist das alles klar? Hat es seine Folgerichtigkeit bisher, wie so ein Leben geht? Bis jetzt ging es ja recht glatt, aber nun fängt es an, stürmisch zu werden. Franke, also keine Fragen können wir. Ja, da gibt es eine Frage. Ja?
Könnte man sagen, dass der Viktor Frankl ein hochintelligentes Wesen war, wenn er mit 15 Jahren schon solche Fragen hatte?
Und ja. Ja, ja. Das war. Der Frankl hatte schon geniale Züge. Also die sich in seinem Kindsein schon gezeigt haben. Das ist wirklich ungewöhnlich, dass solche Fragen kommen. Dass, ja, und ich meine, wenn man eine hohe Begabung hat für etwas, wir wissen ja das gar nicht, wie das zustande kommt, aber wieso hat ein Mozart, der konnte nicht ruhig sitzen. Meine Frau sagt mir gerade, du, es ist irgendwie tröstlich zu lesen, die Biografie über die Frau Mozart, wo drinnen steht, der Mozart, wenn er zum Essen gekommen ist in die Familie, dann hat er nebenbei ständig noch Noten geschrieben. Der konnte Karugi. Das ist ja mühsam als Partner. Aber denken Sie sich einfach, wenn Sie einen mühsamen Partner haben, da steckt was Geniales in dem. Ja?
Ich komme mit dem Mikrofon.
Ich glaube, ich mache zuerst mal mit dem Stoff weiter, bevor wir in das Witze erzählen kommen. Ich werde mir was überlegen, sobald ich mich noch erinnern kann. Sie wissen ja, ich habe kein so gutes Gedicht. Ja, es waren dann mal zwischenzeitlich mehr. Mehr als 20 Witze. Gut. Frankl, und da zeigt sich eben auch der unruhige Geist, der war beseelt von etwas. Dieses Sinnthema, dieses auch menschlich mit dem Menschen umgehen, das war ihm das zentrale Anliegen. Frankl ist einer der Gründer der humanistischen Psychologie. Menschlich mit dem Menschen umgehen. Das Menschliche im Menschen im Blick zu haben, zu stärken, zu entwickeln, zu fördern und mit dem zu arbeiten in den Therapiesitzungen. Im Menschen ist auch das Tierische. Wir haben Triebe wie Tiere. Wir haben Angstreaktionen wie Tiere. Frankl sagte mal, wir haben alles vom Tier. Aber das Tier hat nichts vom Menschen. Also, wenn wir dann auf die Anthropologie am Nachmittag zu sprechen kommen, möchte ich das dann vielleicht nochmal so sagen. Aber eben dieses, wir waren jetzt 1926 in Düsseldorf bei diesem internationalen Kongress der Adlerianischen Psychotherapie, der Individualpsychologie, wo er sozusagen eine Fanfare geblasen hat für das Menschliche. Das hat Adler ihm nicht verziehen. Adlersche Psychologie ist eine Psychologie der Macht, des Stärkerwerdens, also Macht braucht man, um die Minderwertigkeit zu überwinden, um das Schwächegefühl zu überwinden. Und Adler selbst war auch ein Machtmensch. Frankl hat mit Adler nie gesprochen. In der ganzen Ausbildung nicht. Das war die Hierarchie damals. Adler hat nur mit seinen sozusagen Oberärzten gesprochen. Oder der General spricht nur mit seinen Offizieren, aber nicht mit den Unteroffizieren. Das sind solche Hierarchien oder auch Informationswege, die eingehalten werden müssen. Es war damals üblich bei einer Visite im Krankenhaus, im Krankenbett, dass der junge Arzt nur mit dem Oberarzt spricht und der Oberarzt sagt dem Chef weiter, was wichtig ist. Und genauso hat das Adler gelebt. Das heißt, Allers oder Fritz Künkel, ein führender Adlerianer, und Oswald Schwarz und so, mit den dreien hat Adler gesprochen. Adler hielt Hof im Café Siller in Wien, hat er immer an einem Mittwoch das Separé gemietet, dort war ein Klavier, da hat er Klavier gespielt und da saßen 20, 30 Adlerianer, aber zu denen dann Adler auch gesprochen hat, aber wenn es Fragen gab oder so, mussten die immer gerichtet werden an die zwischengeschalteten Positionen. Und Adler hat mit dieser Macht auch regiert. Adler hat nach diesem Vortrag verschnupft, das hat ihn gestört, und er ließ Frankl mitteilen, er soll das korrigieren oder den Verein verlassen. Dann gab es noch einmal eine Situation, ein halbes Jahr später, wo Adler über seine Oberärzte in einer Versammlung, Diskussionsrunde, Frankl fragen ließ, wie er das nun halte mit dem Sinnthema. Und Frankl hat wiederholt das, was er inzwischen auch schon in der Zeitung publiziert hatte. Irgendwie ist es an Adler vorbeigegangen, dass das publiziert wurde. Daraufhin sei Adler aufgestanden, hätte den Raum wortlos verlassen und hätte Frankl dann ohne irgendeinen Kommentar ausgeschlossen aus dem Verein. Das war eine schwierige Zeit. Frankl hat damit den gesellschaftlichen Anschluss an die Kollegen verloren, hat die Zeitschrift verloren. Er hatte Jugendberatungsstellen eingerichtet gehabt, die hat er zwar dann weitergeführt, aber dieses Zuhause, das geistige Zuhause in einer Gruppe, mit denen man Themen, Probleme und so weiter diskutieren kann, hatte er verloren. Das war eine schwierige Zeit. Frankl hat sich dann, wie wir hier sehen, sehr der Medizin gewidmet. Hier sehen wir ihn im neurologischen Krankenhaus, in Maria-Theresien-Schlössl in Wien unter Gerstmann eine Lumbalpunktion durchführen, also Flüssigkeit, Lymphflüssigkeit aus dem Spinalkanal absaugen, dass man dann im Mikroskop anschauen kann zur Diagnose von Krankheiten. Ist in eine Leere gefallen. Er hatte zwar 1928 noch im Auftrag der Arbeiterkammer Jugendberatungsstellen gegründet in Wien mit berühmten Psychotherapeuten der damaligen Zeit: August Eichhorn, Wexberg, Dreikurs, Charlotte Bühler. So. Und dann auch noch diese Jugendberatungsstellen in anderen Städten eingerichtet, zum Beispiel in Zürich, in Dresden, Chemnitz, in Prag, in Brünn, in Teplitz, Schönau, und hat ihnen dazu Vorträge gemacht in Berlin und in der Universität Budapest und hat diese Beratungsstellen geleitet bis 1938. Das waren Jugendberatungsstellen, die entstanden sind, weil er beobachtet hat, dass Maturanten in Wien, wenn die oder überhaupt nicht nur Maturanten, sondern auch Gymnasiasten in Wien vermehrt Suizide begangen haben am Ende des Schuljahres. Und das hat er in Zusammenhang gebracht mit den Schulnoten. Wenn die nicht entsprochen haben und die Jugendlichen, die Kinder Angst hatten vor zu Hause, dass dann einige sich umgebracht haben. Dann hat er diese Jugendberatungsstellen eingerichtet. Und im ersten Jahr schon, wie es diese Jugendberatungsstellen gab, war das erste Mal seit Jahren kein Suizid von Schülern passiert. Und das war dann ein Erfolgsmodell, das in anderen Städten damit aufgegriffen wurde und hat damals mit dem späteren tschechischen Ministerpräsidenten zusammengearbeitet. Der war damals natürlich noch lange kein Ministerpräsident, das war ja vor dem Krieg. Hat wirklich ein soziales Werk auch geschaffen. Das war kostenlos. Die Psychotherapeuten haben unentgeltlich, ehrenamtlich diese Arbeit gemacht. Eine große Leistung, auch organisatorischer Art. Aber nun wurde er ausgeschlossen. Er hatte seine geistige Heimat verloren. Am Rande sei vermerkt, Adler hat so heftig auf diese Sinnthematik reagiert. Und es ist wohl eine Ironie des Schicksals, dass das letzte Buch von Adler 8 Jahre, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, das circa 8 Jahre danach, nein, es war, glaube ich, 1942 ist das erschienen, das hat den Titel Vom Sinn des Lebens. Aber, also vielleicht hat Adler schon irgendwie Wind bekommen, dass das ein Thema ist, das Menschen bewegt, und war inspiriert davon, aber es musste seines sein. Und das haben wir natürlich oft, dass Leute einen Kommentar sagen und sagen, es ist zwar schon alles gesagt worden, aber noch nicht von mir. Darum geht es ja. Frankl hat 1936 den Facharzt für Neurologie und Psychiatrie bekommen, hatte eben vorher in verschiedenen Krankenhäusern in Wien gearbeitet, unter anderem in der großen psychiatrischen Anstalt am Rande der Stadt, am Steinhof, wie die Klinik damals hieß, heißt sie Otto-Wagner-Spital, und hat dort dann auch einige Zeit, 3 Jahre lang, den Frauenpavillon geleitet, wo sehr viele Frauen interniert waren, die Suizid versucht hatten. Und hat dann immer gesprochen vom Selbstmörderinnenpavillon. Das kann man heute kaum mehr aussprechen, aber damals war das übliche Sprache. Der Verlust der geistigen Heimat hat ihn in eine Leere gebracht. Frankl hat später dann vom existenziellen Vakuum geschrieben. Existenzielles Vakuum nennt er einen Zustand des abgründigen Sinnlosigkeitsgefühls. Wenn Menschen wirklich unter der Sinnlosigkeit sehr leiden, leben sie in einer Leere. Er nannte es Vakuum, also da ist nichts. Existenziell leer, existenzielles Vakuum. Die Leere ist so leidvoll, dass es die Menschen auch lähmt. Sie werden im existenziellen Vakuum, sagte er, die Charakteristika sind der Verlust aller Interessen. Die Leute interessieren sich nicht für nichts mehr. Und sie werden apathisch. Apathisch ist der Verlust der Initiative. Also sie sind nicht mehr in der Lage, auch etwas zu unternehmen. Und obendrein interessieren sie sich nicht. Und damit, das hält sie gefangen in so einer Leere. Frankl hat über diese Jahre von circa 1930 oder ein bisschen, also Ausschluss aus 1927 war der Ausschluss von der Idealpsychologischen Vereinigung. Da ein bisschen später begann eine so kritische Zeit, über die hat Frankl so gut wie nicht gesprochen, auch in den vielen Gesprächen, die wir hatten. Bei meiner Recherche über die Biografie Frankls habe ich dann den zunehmenden Eindruck bekommen, dass er tatsächlich für Jahre einer Art existenziellem Vakuum verfallen war. Weil so wie er wissenschaftlich das existenzielle Vakuum beschreibt und mit welchen Ersatzsymptomen es dann daherkommt, da lässt sich einiges bei ihm finden. Er sagte nämlich, später dann in seiner Theorie, der Mensch ist beseelt von einem Willen zum Sinn. Das ist die tiefste Motivation des Menschen. Wir werden dazu noch etwas mehr sagen nachmittags. Aber Freud und Adler hatten auch schon eine Motivationstheorie. Und auf einfache Worte gebracht, könnte man sagen, Freuds Theorie ist ein Wille zur Lust. Das Lustthema, die Libido, ist der Motivationsfaktor in Freuds Theorie. Wann immer wir etwas tun und motiviert sind, zum Beispiel hierher zu kommen, suchen wir nach Lust, letztlich sexueller Lust, die sich natürlich dann, wir sitzen alle hier angezogen, in verkleideter Weise realisiert. Also ein bisschen sublimiert, sagte dann Freud. Also erhaben, aber wenn man genau in die Tiefe der Seele gräbt, kommt man darauf, es ist die Libido. Adler sagte, man hat sich ja davon abgewandt, nein, es ist, wir kommen hierher, um uns zu beweisen, dass wir doch nicht so minderwertig sind, doch nicht so schlecht sind. Und Frankl sagte, wir könnten diese Theorie zusammenfassen auf den Begriff Wille zur Macht nach Adler. Also es geht darum, Überlegenheit, Dominanz, Wirkmächtigkeit und so zu erleben und zu haben, und das motiviert uns. Und Frankl sagt, nein, beides sind Formen der Motivation, die dann aufkommen, wenn man in einem existenziellen Vakuum ist. Als Ersatz, wenn man keinen Sinn mehr sieht, wenn man nicht mehr eine Orientierung, eine konstruktive Orientierung vor Augen hat, wir werden noch sehen, was dieser Sinn ist, dann fällt der Mensch sozusagen zurück auf Luststreben und auf Machtstreben. Über diese Zeit, so Beginn oder um 1930 angefangen, 28, 29, hat Frankl genau dies gelebt. Machtstreben mit Karriere. Er hat sich mehr der Neurologie zugewandt, darum habe ich dieses Bild hier gewählt. Er hat Medikamente ausgetestet. Er hat das erste Trend, nach dem Krieg war das dann, Medikamente ausprobiert, hat ein erstes Beruhigungsmittel gefunden, lange vor Valium hat er das Myoskain entdeckt, ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Myoskain war ein Muskelrelaxans und er hatte beobachtet, wenn Leute ein Muskelrelaxans nehmen, nimmt ihre Angst ab und das beruhigt sie. Valium hat auch eine muskelrelaxierende Wirkung, ganz analog. Es war nicht so potent wie Valium, aber wie es noch nichts gab, war es das ein Mittel. Das war seine Entwicklung und Entdeckung. Und er hatte Hirnoperationen gemacht mit Menschen, die Suizid versucht hatten, damit sie nicht sterben, hat er Stimulierung, ihr Hirn stimuliert, damit das Atemzentrum wieder in Gang kommt und so weiter. Also er hat versucht, eine medizinische Karriere aufzubauen. Und da ging es ihm, das hat er dann später auch selber gesagt, schon darum, auch eine Überlegenheit zu haben. Also er hat erlebt, der Adler hat schon recht, aber seine Beobachtung an ihm selbst war, das kommt besonders auf, wenn Menschen an einem Sinndefizit leiden, weil er, für ihn, ihm hat sehr viel Sinn gefehlt in der Zeit. Und die Lust, die hat ihm auch gefallen. Er war ein totaler Womanizer in der Zeit. Also auf Deutsch Schürzenjäger, hatte man damals gesagt. Heute weiß das auch schon niemand mehr, weil welche Frau trägt noch eine Schürze? Was kann man da jagen? Also er war hinter Frauen her und hat versucht, auf Deutsch würde man heute sagen, Frauen aufzureißen. Ja. Und zwar wirklich mit taktisch. Und hat Frauen zum Beispiel gesagt, ich schaue nicht gut aus, mein Körperbau imponiert nicht, aber ich muss mit meinem Geist trumpfen. Und dann hat er gesagt, hat er so Mädchen kennengelernt und hat er gesagt, übrigens heute Abend, da ist ein ganz toller Vortrag, da musst du kommen, ich lade dich ein. Und dann kam das Mädchen und dann war er der Vortragende. Und das hat natürlich Eindruck gemacht. Und so hat er Frauen gewonnen. Und und er hat schon Frauen verletzt. Das hat er dann später auch gesagt. Und von einer Frau wissen wir es mit Sicherheit, dass er sie sehr verletzt hat. Die war so erbost und erzürnt über diesen schäbigen Kerl und hat ihr Leid geklagt ihrer besten Freundin, die 20 Jahre alt war, also sie waren beide 21 Jahre. Und die beste Freundin war so empört, dass sie sagte, ich werde dich rächen. Wie kann man als Frau rächen? Dann sagt, ich mache den verliebt und dann lasse ich ihn stehen. Sie hat ihn verliebt gemacht. Diese Tilly, die Sie hier sehen. Hübsches Mädchen, 20 Jahre und hat sich Frankl genähert. Frankl war verliebt. Und sie war dann auch verliebt. Und Tilly Grosser wurde dann seine erste Frau. Und es ist eigenartig, sie haben geheiratet am 17. Dezember, das kommt dann 1941. Tilly war die waren sich wirklich sehr nahe und es war eine sehr persönliche Beziehung. Und Frankl hatte null Interesse an anderen Frauen mehr. Ein Weiberheld, der von einem Tag auf den anderen aufhört, Frauen nachzujagen. Und das hat natürlich aufgrund solcher Erfahrungen, auch dass ihm das möglich war, oder beziehungsweise da war keine Libido, kein Wille zur Lust und so, was er vorher 10 Jahre lang gelebt hat, mehr da. Das war einfach wie Ende mit Freud. Weil da war ein Sinn. Und der hat das alles überboten, in einen viel größeren Rahmen gestellt. Das war viel erfüllender. Und natürlich in einer guten Beziehung, da lebt auch Libido, soll auch leben. Und das hat dann, die Libido hat dann ihre Erfüllung. Also darum kam er ja dann auch auf die Idee, dass das ja nicht nur jetzt am grünen Tisch ausgedacht ist, dass der Sinn so eine Wirkung haben kann, sondern es ist von ihm persönlich gelebt worden. Diese 10 Jahre waren also ein dunkles Kapitel, in dem Frankl aber wertvolle Erfahrungen machte, die er dann später in seiner Theorie auch verwendet hatte. Nur selber hat er das nie damit in Zusammenhang gebracht. Das habe ich versucht, ein bisschen in seiner Biografie dann auch aufzuzeigen. Er hat nicht gerne an diese Zeit zurückgedacht. Das war unangenehm, schmerzlich. Er war in dieser Zeit Facharzt, hatte zuerst eine Privatpraxis, dann wurde 1939 nach dem März 1938 war der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Dann durfte er ja nicht mehr als Arzt tätig sein. Alle Juden haben den Titel Arzt verloren. Sie waren nur noch Behandler und sie durften nur noch Juden behandeln. Also statt Arzt hießen sie nun Judenbehandler. Und er war ein Judenbehandler und war aber unter den Judenbehandlern ein Primararzt geworden in der neurologischen Abteilung vom Wiener Rothschild-Spital. Das Spital ist im Krieg aufgelöst worden und dann war es auch noch zerbombt worden. Das ist halt ganz was anderes. Es war Krieg dann und dann hat er das in den Jahren, also circa 1941 war das, da sieht man Frankl mit der Tilly, und das ist übrigens sein Freund Paul Polak, ein Psychiater, der auch in dieser Runde war. Die anderen Personen kenne ich nicht. Und hat dann mit der Tilly geheiratet. Sie hatten, Tilly war dann 1942 schwanger. Juden durften keine Kinder mehr bekommen. Entweder sie treibt ab oder sie kommt ins Konzentrationslager. Da haben sie sich für die Abtreibung entschlossen. Das hat beide sehr geschmerzt. Frankl hat ein Buch, ein englisches Buch, diesem Kind gewidmet und hat einen männlichen Namen und einen weiblichen Namen, also für, aber ich weiß den Namen nicht mehr auswendig. Ich glaube, es ist das Buch The Will to Meaning, wo diese beiden Namen drinstehen, weil er nicht wusste, ob es ein Bub oder ein Mädchen gewesen wäre. Dann auf die Zeit im Krieg komme ich nachher eigentlich zu sprechen. Nach dem Krieg, hier geht es jetzt mehr noch um seine Biografie, nach dem Krieg Primararzt in der neurologischen Abteilung der Wiener Poliklinik in der Marianengasse, in derselben Gasse, wo er selbst gewohnt hat. Und eines Tages kam eine junge Hilfskrankenschwester zu ihm und hat gefragt, hätten Sie, Hilfskrankenschwester aus der HNO-Abteilung, die benachbart war, hätten Sie noch ein übriges Bett? Wir haben einen Patienten, den wir nicht unterbringen können und den wir operieren müssen. Und Frankl hat gesagt, ja, natürlich, soll ruhig kommen. Das war so am Gang, in der Visite kam das junge Mädchen vorbei und fragte ihn und kam zurück und es wurde dann. Und Frankl hat dann nachher erzählt, er sei stehen geblieben, hätte zu seinen Kollegen sich umgedreht und hätte gesagt, habt ihr diese Augen gesehen? Und da begann dann die Beziehung mit seiner zweiten Frau. Die erste Frau aus dem Konzentrationslager umgekommen. Und die zweite Frau, das war dann 1947 hat er sie kennengelernt, hat das erste Mal gesehen und hat dann noch im selben Jahr mit ihr geheiratet. Die Elli. Hier die beiden circa 1980. Elli lebt heute noch, sie ist Jahrgang 21 und in hohem Alter in der Wohnung von Frankls in der Marianengasse. Sie haben eine Tochter, die Gabriele, die Psychologie studiert hat, aber dann nicht psychotherapeutisch tätig wurde, weil sie hatte, ich war lange befreundet mit ihr und sie hat immer gesagt, ich bin so eifersüchtig auf die Logotherapie, das ist meine Stiefschwester. Mein Vater hat viel mehr Zeit mit meiner Stiefschwester verbracht als mit mir. Und darum kann ich nicht logotherapeutisch arbeiten. Das hat sich dann im Laufe der späteren Jahrzehnte verbessert, aber sie wurde nicht mehr Psychotherapeutin. Und sie haben auch zwei Kinder, also zwei Enkel hat Frankl mit Elli gehabt, die Katharina und den Alexander. Die Katharina ist Psychotherapeutin, Alexander auch, aber Alexander ist vor allem Filmemacher geworden. und hat einen schönen Film über Frankl gedreht. Und ich und Viktor Frankl heißt der Film. Hier die ganze Familie. Da sehen wir nun Viktor und Elli mit der Tochter Gabi, dem Schwiegersohn Franz Wesseli. Die Familie heißt also Wesseli. Wes Franz ist Professor für Physik an der Universität Wien, jetzt natürlich auch in Pension. Mit der Kathi und dem Alexander im Jahr 1986. Wir werden noch Bilder sehen. Hier sehen wir nun das Haus der Frankls. Die Spitalgasse, da geht die Marianengasse hinein. Und hier oben ist das, die Wohnung der Frankls. Das von der Seite, der zweite Stock. Hier. Und das ist seine letzte Ruhestätte in Wien. Da sehen wir das Grab, das Familiengrab mit den Lions aus Prag kommend. In jüdischer Manier bringen Besucher des Grabes einen Stein mit. Frankl hätte ein Ehrengrab der Stadt Wien bekommen können, das hat er aber abgelehnt. Er wollte bei seiner Familie sein. Da ist die erste Ausgabe von diesem Biografiebuch oder Porträt von Frankl. Es war stürmisch geworden nach diesem Düsseldorfer Referat und dem Ausschluss aus dem Verein der Individualpsychologie. Und es wurde noch viel stürmischer. Frankl war ausgeschlossen aus, das war noch vor dem Anschluss, war die Wiener Psychotherapie-Szene durchsetzt von nationalsozialistischen Anhängern, die es den Juden verboten hatten, zu Versammlungen zu kommen. Anfangs durften sie noch als Zuhörer kommen zu Tagungen zur Psychologie und Psychotherapie, durften aber keine Fragen mehr stellen. Dann war es ihnen auch verboten, selbst als Zuhörer dazu zu kommen, und es war ihnen auch verboten zu publizieren. Frankl hat noch 1938 eine Publikation in der Schweiz gemacht und noch eine zweite in der Schweiz, und dann wurde auch das nicht mehr möglich. Also das äußerst verarmt durch die politischen Umstände, auch Kollegen, die einem plötzlich den Rücken kehren, und das sind ganz schmerzliche Erfahrungen in dieser Zeit, wenn beste Freundinnen einen, und das haben viele andere in Biografien und so erzählt, in Fernsehsendungen, wie die beste Freundin, die eine Arierin ist, nun plötzlich einen bespuckt und sagt, du bist eine Judensau. Und das hat Frank jetzt nicht so erlebt in seinem Milieu, aber in den Volksschulen, und so ist es ganz üblich gewesen. Und das sind Traumatisierungen, wenn man Menschen, mit denen man vertrauensvoll verbunden ist und die man liebt, wenn man plötzlich so zurückgestoßen und abgewertet wird. Und Frankl hat so sein ganzes Milieu verloren. Der Rudolf Allers, mit dem er eine gute Beziehung hat, ist ausgewandert nach Amerika. Viele sind weg, und eben auch Freud zur selben Zeit ist weg. Und in dieser Zeit konnte Frankl, hat er sich auch überlegt, ob er nicht gehen soll. Und hat beantragt ein Visum für Amerika und hat auch ein Visum bekommen. Es war schon schwierig, das war 1940, war es schon schwierig, ein Visum zu bekommen. Und aber er hatte das, und das war eine ganz schwierige Situation. Warum? Frankl erzählte, oder es war bekannt, und Frankl wusste das auch, als Primar in einem Krankenhaus hat er Deportationsschutz, wie man das nannte. Er kommt nicht ins KZ, solange er Primararzt ist oder Arzt, Behandler. Er und seine Familie und auch seine Eltern waren unter diesem Schutz. Wenn er jetzt mit dem Visum nach Amerika abhaut, verlieren die Eltern den Deportationsschutz. Was soll man tun? Das ist eine ungeheure Gewissensfrage. Weil man wusste damals noch nicht so viel über die Konzentrationslager, eigenartigerweise. Aber unter den Juden war es bekannt, dass es so etwas gibt. Und es war auch schon, Frankl wusste auch schon, das war nun dann doch schon 1942, da war die Endlösung ja schon beschlossen. Und 42 wusste man mehr, 40 noch nicht so, aber 42 wusste man mehr. Und er wusste, wenn er geht, das bedeutet den Tod meiner Eltern im Konzentrationslager. Im November 1941 war das Visum war befristet. Auf 3 Wochen hatte er ein Zeitfenster. Für 3 Wochen war es gültig. In den 3 Wochen musste er sich entscheiden. November 1941. Und Frankl konnte sich nicht entscheiden. Lange nicht. Weil er wusste, wenn er bleibt, er muss mit dem Tod rechnen. Und auch die Familie. Also, aber vielleicht haben sie Glück. 1941 wusste er noch nicht, dass das Rothschild-Spital aufgelöst wird. Aber man ahnte, dass das immer schlimmer wird. Immer mehr Juden wurden deportiert, waren schon weg. Und der Rassismus war enorm. Sie mussten einen gelben Stern tragen, den David-Stern. Die Juden mussten gekennzeichnet sein. Und so ging er mit diesem Davidstern, und den Juden war es verboten, in christliche Kirchen zu gehen. So ging er durch die Stadt und konnte sich nicht entscheiden. Ich kann vielleicht das Leben meiner Eltern retten und von uns, wenn ich bleibe. Aber wenn ich gehe, bringe ich fast meine Eltern um, weil es ist das Todesurteil für sie. Andererseits kann ich mein junges Leben opfern. Er war ja schon beseelt von der Logotherapie oder von diesen Gedanken. Er war sehr in Scheler hat er gelesen in diesen Jahren und hatte viele Ideen, die er leben wollte und ausbauen wollte. Und alles das opfern. Er konnte sich nicht entscheiden und hat nie darüber gesprochen, wie weit er das mit den Eltern besprochen hat. Vielleicht hat er das nur mit sich alleine ausgemacht. Das wäre passend, aber wäre typisch für ihn. Eines Tages ging er durch die Stadt, durch die Kärntnerstraße und hörte dann am Ende der Kärntnerstraße beim Stocken-Eisen-Platz aus dem Stephansdom Orgelmusik. Und in seiner Not hat er die Aktentasche, die er hatte, genommen und sie vor den Judenstern gehalten und ging in die verbotene Kirche hinein und hat sich hineingesetzt, um der Orgelmusik zu hören, in der Hoffnung, zu einer Ruhe zu kommen und zu einer Klarheit zu kommen. Nach einer guten Stunde ging er wieder hinaus und es ist nicht eingetreten. Und er ging nach Hause und da kam er nach Hause und er sagte, begrüßte ihn der Vater und sagte, Viktor, schau mal, was ich da gefunden habe. Und zeigt auf das Radio und auf dem Radio war ein Marmorstein. Und sagte, wow, woher kommt das? Was ist da so interessant? Er sagte, ich bin durch die Stadt gegangen und bin an der Synagoge vorbeigegangen, die ja zerstört wurde in der Kristallnacht und da ist ein Marmorstein auf der Straße gelegen und ich nahm mir den auf, weil er aus unserer Synagoge stammte und schaute ihn mir an und sieh da, und er nahm den Stein und zeigte dem Richter den Stein. Da ist eine goldene Letter. Der Rest von einer goldenen Letter. Weißt du, woher dieser Stein stammt? Sagte er, keine Ahnung. Er sagte, das ist ein Stück aus den Marmortafeln, auf denen die 10 Gebote standen. Und weißt du, von welchem Gebot dieser Stein stammt? Er sagte, na. Er sagte, schau hier, das ist das hebräische Zeichen, man kann es noch gut erkennen, für 4. Das ist das 4. Gebot. Und der Vater zitierte ihm das 4. Gebot, sollst deine Eltern ehren, auf dass es dir wohlergehe auf Erden. Frankl war wie vom Donner gerührt. Er sagte, das ist ein Hint of the Heaven, sagt er immer in Amerika, ein Zeichen des Himmels. Das ist ja nicht etwas, das ich gemacht habe. In dem Moment war mir klar, was ich tue. Und er hat das Ausreisevisum verfallen lassen. Das ist wirklich eine sehr berührende Geschichte. Da kommt Tradition, Beziehung, wir wissen von dieser innigen Verbundenheit zur Mutter, von dieser Geborgenheit beim Vater, aber auch von diesem wachen Geist, der auch leben möchte und etwas entwickeln und weiterbringen möchte und eine Verantwortung hat, er auch immer gesagt, ich fühlte eine Verantwortung für diese Gedanken und für dieses Werk, das schon in mir keimte. Und wie er dann doch diese Offenheit hatte für diese Information. Ist das ein Aberglaube? Wir verstehen so vieles nicht. Es ist auch gar nicht so wichtig zu wissen, ob das jetzt eine psychodynamische Reaktion war oder nicht. Wichtig ist zu wissen, und das ist unser existenzieller Ansatz, dass es für ihn subjektiv klar war. Ohne Anspruch, dass jemand anderer es auch so sehen müsste. Aber wir müssen uns und sollen unser Leben subjektiv leben, ganz persönlich nach dem, was uns anspricht, berührt und wichtig ist. Und mag es auch eine Täuschung sein. Ja, wir haben uns schon so oft getäuscht. Wir haben auch mal gedacht, die Sonne dreht sich um die Erde. Aber man hat gut leben können damit. Auch mit Täuschungen kann man manchmal ganz gut leben. Aber persönlich überzeugt sein, persönlich angesprochen sein, ergriffen sein, das ist das Wichtige. Nur so leben wir unser Leben in der Fülle, die uns möglich ist. Und so war es für Frankl. Wie ich das niedergeschrieben hatte, Frankl hat dann in diesem Buch auch geschrieben, dass er dann bald darauf die Tilly geheiratet hat. Und ich bin diesen Daten nachgegangen und auch das Heiratsregister in Wien, das noch zu finden war, und habe diese Sachen gefunden und fand, dass zwischen dem Verfall des Ausreisevisums und der Heirat mit Tilly nur 3 Wochen waren. Aber darüber hat Frankl nie gesprochen. Das ist schon irgendwo auch wieder eigenartig. Ist das ein bisschen eine Heroisierung? Hat Tilly für diese Entscheidung nicht so eine Rolle gespielt, was ich mir schwer vorstellen kann, weil sie eine sehr, sehr innige Beziehung hat. Das hat Frankl immer. Frankl konnte auch mit 80 noch zu weinen beginnen, wenn er über die Tilly gesprochen hat. Also hier gibt es schon auch Flecken in der Biografie Frankls, wo sich Fragezeichen erheben. Hätte er befürchtet, dass es diesem göttlichen Wink Abbruch täte, wenn er sagte, ich war auch so verliebt in die Tilly, die hatte kein Ausreisevisum, also die wäre zurückgeblieben. Ich hätte es ihr nicht antun können. Ich wusste das nicht zu Lebzeiten Frankls, sonst hätte ich ihn gefragt. Ich kenne ihn gut. Er hätte vielleicht etwa geantwortet wie: Natürlich spielte das eine Rolle, aber das viel Größere war dieser Wink des Himmels, diese Bedeutung der Tradition. Er hat die jüdische Tradition sehr hochgehalten und gepflegt und hat Chanukka gefeiert und so und hat Fasttage gemacht. Er ging zwar selten in die Synagoge, aber die Tradition, sagt er, und den Eltern zu lieben, ein sehr jüdisches, traditionelles Leben und Denken. Dass ihm das irgendwie wichtiger war oder das Persönliche vielleicht zu nahe, diesen Zug hat er auch gehabt, dass er das nicht so nahe an sich herankommen lassen wollte oder nicht so viel von sich zeigen wollte. 1942 war die Endlösung beschlossen worden in Berlin, in der Wannsee-Konferenz, ich glaube Jena war das, und das bedeutete Schluss mit dem Rothschild-Spital in Wien, weil da sind nur Juden, und Abtransport aller Juden in die Konzentrationslager. So, Frankl hat also, das war im November 1941 Verfall des Ausreisevisums, im Dezember Heirat und dann im Sommer 1942 war das Spital geschlossen und im September 1942 wurde er und die ganze Familie nach Theresienstadt deportiert. Das ist das letzte Lager, in dem Frankl war, Kaufering 3, ein Außenlager von Dachau, westlich von München ist das Kaufering. Da steht übrigens heute jetzt ein Denkmal an Viktor Frankl, dass er selbst, wo er noch selbst die Eröffnung, Einweihungsrede gehalten hatte, circa 1988 wurde das Denkmal eröffnet. Der Bruder war schon im Konzentrationslager, die Schwester war schon in Mexiko und dann schon in Australien, aber Tilly und die Eltern. 1943, ein halbes Jahr später, Frankl war nicht sehr religiös in dieser Zeit, eigentlich gar nicht. Waren so typischer existenzieller Nihilist in den Jahren. Auf dem Weg ins Konzentrationslager ging er neben seinem Vater und der Vater hat ununterbrochen gebetet. Jeder Schritt hat er laut vor sich hin gebetet. Und das hat Frankl sehr berührt und beeindruckt. Und dann konnte er den Vater im Konzentrationslager noch begleiten. Die waren in derselben Baracke. Und er konnte den Vater praktisch täglich sehen. Und der Vater war dann in seinem Alter sehr geschwächt. Und diese wenige Nahrung, die sie bekommen haben, hat ihn zusätzlich geschwächt. Er konnte einmal sehen, wie der Vater im Winter am Boden kratzte und Eis aufkratzte, um ein bisschen einen Brotrest sich zu besorgen. Und das hat ihm fast das Herz abgedrückt, dem Viktor. Den Ministerialrat am Boden kniend sehen, wie er mit Fingernägeln Eis aufkratzt, um ein Stückchen Brot zu bekommen. Der Vater hatte dann Hungerödeme bekommen und schließlich ein Lungenödem. Frankl ist es gelungen, in Theresienstadt war Frankl auch als Arzt eingesetzt, ein Fläschchen Opium zu bekommen, was ja das beste Mittel ist gegen Lungenödem, weil es die Lunge abdichtet, und hat ihm das noch gespritzt, terminal. Also Frankl wusste, so wie der atmet jetzt, es ist nicht sicher, dass er morgen noch lebt. Aber er hatte Schmerzen und beklemmende Atemnot. Und mit dieser Spritze hat er ihm noch eine Erleichterung verschaffen können. Und dann ist Franklin auf seine Pritsche gegangen und hat den Vater verlassen und hat ihn verlassen mit dem Gefühl, wahrscheinlich sehe ich ihn nicht mehr. In dieser Nacht wird er sterben. Und er ging weg. Und das ist auch wieder typisch für Frankl, aber auch für die Zeit, in der die Menschen damals gelebt haben. Er ging weg mit dem Gefühl, mit einem Glücksgefühl, sagte er, alles getan zu haben, was in meiner Macht stand und meine Pflicht erfüllt zu haben, als Sohn. Ich wäre mehr weggegangen mit einem großen Gefühl der Trauer und hätte mir gesagt, naja, vielleicht hat die Spritze, konnte ihm noch was Gutes tun. Aber ich würde nie auf die Gedanken kommen, Pflicht und alles, was in meiner Macht stand. Weil man war nicht so personal früher, man war viel formaler. Denkt an eure Großeltern, wie das damals zuging. Kurz zuvor hat man ja die Großeltern noch gesiezt. Und so hat er den Vater verlassen, am nächsten Morgen ging er zu seiner Pritsche, die war noch warm, aber der Körper war schon nicht mehr da. Der wurde abtransportiert. Dann im Oktober 1944 wurden sie von Theresienstadt entfernt. Theresienstadt war das mustergültige Konzentrationslager. Da gab es Theateraufführungen, Konzerte, das war das Konzentrationslager, das die Nazis den Delegationen gezeigt haben. Da kam eine Delegation aus England, weil es gab Gerüchte, es gäbe Konzentrationslager im Dritten Reich, und dann wurden sie eingeladen, sie können Konzentrationslager besichtigen, und da wurde ihnen Konzerte gegeben, ein Theater aufgeführt, es wurde gemalt, es gab Bibliothek und so. Das war ein relativ gutes Leben. Man war nicht frei, Konzentration deswegen, es war einfach Judenstätte, die da gegründet wurde, und so wurde das ins Ausland verkauft. Das war einer der Gründe, sehr taktisch gut, programmatisch eingefädelt von den Nazis, warum das Thema Konzentrationslager nicht früher aufgepoppt ist in der internationalen Szene. Weil es wurde nicht geleugnet und es wurde gezeigt. Aber die anderen Konzentrationslager waren natürlich schlimm. In Theresienstadt gab es kein Gas. Da wurden Leute nicht gelüncht, nicht erschossen. Man lebte. Frankl hat in der Zeit viel lesen können. Er hat die scholastische Philosophie gelesen. Er war Arzt, hatte die Tage über meistens gar nicht viel zu tun. Und dann konnte er in die Bibliothek gehen und konnte lesen und hat viel für seine spätere Theorie zusammengetragen. Eines gab es nur in Theresienstadt. Auch das ist eine erschütternde Szene, die viel von Frankl, von seiner Spiritualität, von seiner Persönlichkeit und von seiner Theorie beinhaltet. Da gab es jeden Mittwoch einen Appell, und da wurde abgezählt und jeder Zehnte wurde ausgesondert, und dann kam ein Lastwagen und da wurden die zehn, diese dezimierten Personen aufgeladen, und alle wussten, der Lastwagen fährt nach Auschwitz ins Gas. Das war sozusagen die einzige Peitsche in dem. Und eines Tages traf es Franklin, und er war ein Dezimierter und wurde ausgesondert. Und er wusste, also am Abend vorher war die Abzählung, und er wusste, morgen Mittwoch kommt der Lastwagen und das wird meinen Tod bedeuten. Da lief es wie der Sturm in ihm. Was tun? Er überlegte sich, wäre es nicht klüger, ich bringe mich gleich um. dann brauche ich nicht ins Gas gehen. Wäre ja vernünftig. Es war nicht schwer, in Theresienstadt sich umzubringen. Da gab es einen Felsen mit einer Burg oben, auf diese Burg durften sie hinaufgehen und man kann sich vom Felsen stürzen, das ist der sichere Tod. Er ging los auf dem Weg zu dieser Burg hinauf und fand dann, eigentlich möchte ich mein Leben leben bis zuletzt. Ich habe es nicht selbst gemacht, es ist mir anvertraut worden und ich bin neugierig, was es noch so bringt und wie das geht, sterben. Und will mir darin treu sein. Und außerdem habe ich alles gemacht auf dieser Welt, was noch zu tun ist, im Wissen, dass ich morgen in den Tod fahre. Ich habe mich verabschiedet von meiner Mutter, von meiner Frau, und er ging ganz alleine da den Burgfelsen hinauf. Und es hatte im Fortschreiten beschlich ihn ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung. Ein Hochgefühl. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Jetzt habe ich keine weitere Verantwortung mehr. Jetzt ist er ganz frei. Jetzt kann ich nur noch zuschauen, was dieses, und so sagt er das mal bei einer Tagung von unserer Vereinigung, was dieses Scheißleben mit mir vorhat. Also man merkt das natürlich auch, Wut und Enttäuschung, das ist nicht positiv nur, sondern das wirklich Leiden. Was hat dieses Scheißleben mit mir vor? Es ist schon gut zu wissen, dass ein Mann mit so hehren geistigen Gesinnung dann auch sowas sagt. Blutschwitzend sozusagen. Aber es kam keine Verzweiflung, da war diese Erleichterung. Und dann kam noch etwas, das war ganz wichtig für ihn. Er war ja ein sehr rationaler Mensch auch. Und dann dachte er sich, hallo, was ist denn die Wirklichkeit? Realität ist doch nur, was ist. Und etwas, das noch nicht ist, ist nicht Realität, sondern Potentialität. Das ist eben die Differenz zwischen Sein und Möglichkeit. Eine Möglichkeit ist eine immanente Realität, eine hereinbrechende, eine, die in die Realität kommen kann. Aber solange sie nicht eingetreten ist, ist sie nicht. Mein Sterben morgen ist eine Möglichkeit, so gut wie sicher. Aber was noch nicht ist, was noch nicht eingetreten ist, da gibt es immer noch einen kleinen Unsicherheitsfaktor. Und mit dem, auf den sollen wir nicht verzichten. Selbst in dieser ausweglosen Situation hatte er einen Funken Hoffnung. Und er hat dann später auch beschrieben, genau das ist das Wesen von Hoffnung. Hoffnung ist im Grunde etwas ganz Rationales, etwas ganz Logisches. Auf der Basis, was noch nicht ist, ist noch nicht. Und wir sollen nicht so tun, dass das, was noch nicht ist, schon wäre, sondern es kann immer noch mal was anderes kommen. Und mit diesem erleichterten Gefühl, nun erstmals im Leben von jeglicher Pflicht und Verantwortung frei zu sein und konfrontiert mit der Tatsache, dass das, was morgen sein wird, noch nicht ist. Und ein bisschen einen Spielraum lässt. So ging er dann innerlich getröstet und ruhig zu seiner Pritsche und hat dort die letzte Nacht verbracht. Am nächsten Morgen war der Appell und der Lastwagen kam nicht. Er sagte, das hat es noch nie gegeben. Und es hat es auch nachher nie mehr gegeben. Aber an dem Mittwoch kam der Lastwagen nicht. Und er hat nie erfahren, warum. Und am nächsten Dienstagabend wurde wieder neu ausgezählt. Was können wir dazu sagen? Aber natürlich, er hat wirklich dem Tod in die Augen geschaut und er hat das Leben abgeschlossen. Und er hat es mit sich durchgerungen. Wenn man solche Prozesse durchgemacht hat, ist man natürlich innerlich ein anderer. Da ist man von vielem geläutert. Man kann trotzdem sich ärgern und all die Alltäglichkeiten, das bleibt weiter. Aber man hat irgendwie tiefer geschaut und man schaut dann anders in die Welt und anders auf das Leben anderer Menschen und auf das eigene Leben. Im Oktober 1944 wurden sie dann von Auschwitz, von Theresienstadt entfernt. Da war die Trennung von der Mutter. Und der Abtransport der Tilly, da haben sie sich das letzte Mal gesehen. Das war sehr schmerzlich für alle Beteiligten. Und er kam in das vierte Konzentrationslager nach Auschwitz, Kaufering, Dachau. Die Mutter ist am 23. Oktober 1944 direkt nach Auschwitz gebracht worden und gleich ins Gas und ist am 23. Oktober verstorben. Das konnte herausgefunden werden. Man fragt sich, wie kann man ein Konzentrationslager überleben? Wie konnte Frankl das Konzentrationslager überleben? Frankl hat eine Sinnlehre und er beschreibt drei Hauptstraßen zum Sinn. Und die kann man wirklich finden, wenn man in seinem Buch trotzdem Ja zum Leben sagen nachliest. Das ist ein Buch, das über diese Zeit handelt, wie er das Konzentrationslager überlebt hat. Da gibt es bei Frankl, wir werden nachher noch mal ein bisschen theoretischer sehen, die Erfahrung, dass etwas Wertvolles uns Sinn gibt. Aber was kann man Wertvolles erleben im Konzentrationslager? Also in Theresienstadt, da war ja noch einiges möglich, aber dann in den weiteren. Das mussten sie in diesen Hütten, in diesen Erdbaracken, im Feuchten schlafen. 8 Männer auf einer Pritsche, wenn sich einer gedreht hat, wurden alle 8 gestört und Läuse und Flöhe und also ist Hunger, nicht schlafen können, mit wunden Füßen, weil natürlich die Kleider, die sie anhatten, waren die Kleider, die die Häftlinge ablegen mussten, als sie ins KZ kamen und da wurden einem halt irgendwelche Schuhe zugeschmissen, die gar nicht zusammenpassten und in der Größe auch nicht stimmten und die offen waren. Und er ist mit offenen Schuhen und im Schnee da an den Bahndamen und hat Schotter geschippt und wurde zwischendurch, wurden sie geschlagen von den Kapos mit ihren Gewehrkolben und mutwillig, beliebig, ungerecht und geschumpfen und das war wirklich, das war eine Folter. Und da wollte er auch gar nicht mehr leben. Er hatte zwischendurch sich geweigert zu essen. Da hat ein Münchner Schauspieler sich neben ihn gesetzt und gesagt, Victor, da ist jetzt deine Suppe und die isst du jetzt. Und er hat mir geschildert, wie die Suppe ausgeschaut hat. Das war ein warmes Wasser, in der eine Erbse geschwommen ist. Aber es war ein warmes Wasser. Und wenn man so am Ende der Kräfte ist, ist das Zünglein an der Waage, ob man überleben kann oder nicht. Und er hat ihm die Suppe zuerst gefüttert, eingeflößt und dann hat er selber gegessen. Wieder. Er wollte nicht mehr kommen. Also auch das ist so, so wichtig zu wissen, dass Menschen, selbst ein großer Viktor Frankl, der so ein starker Willensmensch war, der so in einer Geistigkeit gelebt hat, der so beseelt war von Sinn, in Situationen kommen kann, wo man einfach nicht mehr kann, nicht mehr mag, nicht mehr weiter weiß. Und da brauchen wir den Mitmenschen, den anderen Menschen. Wir können nicht immer alles alleine machen. Obwohl Frankl fast alles alleine ausgemacht hat. Aber hier hätte er nicht überlebt, ohne diesen handfesten Bayern, der ihm die Suppe eingeflößt hat. Die hatten gar keine nähere Beziehung. Der hat es einfach gesehen. Und man ist Kumpel und da hilft man einander. Also so war das. Wo gibt es da Schönes zu erleben? Wertvolles. Frankl beschreibt es in dem Buch. Manchmal gab es einen schönen Sonnenaufgang, Sonnenröte oder Sonnenuntergang. Dann gab es am Appellplatz ein paar Löwenzähne, die Löwenzahn, die geblüht haben. Den Kollegen anstoßen, auf die Blume zeigen oder auf den Sonnenuntergang. Wortlos, sie haben keine Kraft mehr gehabt, da konnte man nicht mehr viel reden. Und er sagte, das habe ich mit dem Herzen aufgesaugt, weil es mir gezeigt hat, abgesehen von der Hölle, in der wir sind, es gibt noch das Schöne. Es gibt diese Natur. Und das kann einen aufrichten, das kann Kraft geben, das kann Hoffnung geben. Dann die zweite Element in der Logotherapie ist das wertvolles Schaffen. Er war beseelt von dem Gedanken, die Logotherapie niederschreiben zu können. Er hatte sich Notizen gemacht im Konzentrationslager. Er hatte also Fleckfieber hatte und er wusste, wenn er mit Fleckfieber einschläft, es rinnt so viel Flüssigkeit als Stuhlwasser weg aus dem Körper, er wird schwerlich wieder zu Bewusstsein kommen und von außen wird es keine Hilfe geben. Und da gibt niemand eine Infusion oder so, sondern das waren dann, die Nazi nannten die Muselmänner, die so geschwächt waren und die wurden sofort aus den Baracken entfernt und einfach in die Gruben geschmissen. Und er wusste, wenn ich einschlafe, ist das mein Tod. Und um sich wach zu halten, hat er sich eingeklemmt in die Pritsche und hat mit einem Bleistiftstummel und ein paar Zettelchen, die er irgendwo aufgetrieben hat, sich organisiert hatte, wie man das in der Lagersprache nannte, hat er Notizen gemacht zu seinem Buch über Logotherapie, das er schon mal geschrieben hatte, das ihm aber verloren gegangen ist durch den Transport ins KZ. Diese Notizen gibt es heute noch im Frankl-Museum in Wien. Er wollte unbedingt diese Sache niederschreiben, also er wollte etwas schaffen. Und das Dritte war, im Konzentrationslager wurde er wieder religiös. Aber das war eine andere Religiosität, als er zuvor kannte. Und er hatte entwickelt eine Einstellung zum Leben, eine Einstellung zum Leiden, und hat das gesehen als ein Potenzial für die eigene Entwicklung, um tiefer zu werden. Das hat ihm geholfen, zu überleben. Das sind natürlich schon Lehren, die von einer Resilienz zeugen. Das mobilisiert Potenzial in uns. Und da spielt natürlich, das ist so weit entfernt von Libido oder von Minderwertigkeitsgefühl, da geht es um existenzielle Inhalte. Wofür bin ich überhaupt da? Und diese geistige Ausrichtung, die hat ein ungeheures Potenzial. Wenn Menschen den Sinn nicht sehen, sind sie suizidgefährdet. Aber wenn man den Sinn sieht, kann man praktisch alles ertragen. bis zur Bewusstlosigkeit. Für einen Sinn tun wir das. Menschen machen Extremsport. Manche aus einem Sinn, manche sind getrieben. Also Hintergründe können schon verschieden sein. Frankl hat in einer dieser Baracken gelebt und war im Konzentrationslager vom September 1942 bis zum 27. April 1945. Der 27. April war immer sein Befreiungstag und den hat er sein Leben lang fastend begangen, aus Dankbarkeit für das Überleben. In diesem Buch oder in diesem Buch ist die Geschichte über das Konzentrationslager beschrieben. Oder auf Deutsch heißt es trotzdem Ja zum Leben sagen. Vielleicht noch ein Wort zu diesem Buch. Frankl hatte, als er nach dem Konzentrationslager nach Hause kam, ja, er war also in Türkheim befreit und es gab keine Transportmittel. Er hat circa 3 Wochen gebraucht, bis er schließlich von einem Lastwagen auf den anderen nach Wien gekommen ist. Und da kam er nach Wien, aber wer war da? Von seiner Familie war niemand da. Von seinen jüdischen Freunden war niemand da. Aber Paul Polak war da. Sein bester Freund. Und Freunde aus der sozialistischen Mittelschulbewegung. Und Frankl hing apathisch herum. Er war irgendwo zwischen Leben und Tod. Er war gar nicht richtig präsent. In einer Welt, die es für ihn seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Und er hat täglich mit seinem Freund Paul Polak gesprochen und hat dann, und andere Freunde kamen ihn besuchen. Aber er war wie zerstört, ein traumatisierter Mensch. Was ihm geholfen hat, war diese Möglichkeit, mit Menschen sprechen zu können, aber Frankl hat gar nicht so viel gesprochen. Sie haben mehr auf ihn eingesprochen oder sind einfach mit ihm gewesen, haben Zeit verbracht. Und dann kam ein Politiker, Bittermann ist sein Name, der war dann in Österreich später sogar mal Minister, kam, das war ein handfester Mann auch, also handfeste Männer haben manchmal auch ihr Gutes. Der kam mit einer Schreibmaschine daher, oder ist jetzt nicht sonderlich feinfühlig, aber so einfach kräftig, mit einer Schreibmaschine daher, ein paar Blatt Papier und hat gesagt, Viktor, so geht's nicht weiter. Da ist jetzt eine Schreibmaschine und jetzt schreibst du nieder, was du da erlebt hast. Das muss außer aus dir. Bibliotherapie würde man heute sagen, oder Schreibtherapie oder so. Das ist schon was sehr Gutes, wenn wir Tagebuch schreiben, wenn wir immer Briefe schreiben, die wir nie abschicken und so, um sich zum Ausdruck zu bringen. Frankl saß vor der Schreibmaschine tagelang, hat nichts schreiben können. Polak hat sich Sorgen gemacht. Und dann, also mehr als irgendwann, glaube ich, eine halbe Seite hat er nicht zum Schreiben gebracht. Und dann kam die Idee auf, dass Frankl es vielleicht einfach sagen soll und jemand schreibt mit, stenografiert mit. Und da brach der Damm. Und Frankl hat 9 Tage, Tag und Nacht, er hat in den Nächten manchmal nur 2-3 Stunden geschlafen, diktiert. Es musste eine zweite Stenografin her, Stenotypistin, dann eine dritte, hat den 3 fortlaufend diktiert und das, was die inzwischen getippt haben, wieder korrigiert und ihnen zurückgegeben. Und in 9 Tagen hat er dieses Buch geschrieben. Und hat gesagt, ich habe mir das richtig von der Seele geschrieben. Also, Wir wissen, dass wir in der Kunst Inkubationsphasen haben, also Zeiten, wo nichts kommt. Das sind wichtige Zeiten, das sind Vorbereitungszeiten, das sind Bebrütungszeiten. Also, dass wir uns dies auch genehmigen oder auch unseren Kindern oder Partnern. Manchmal geht nichts und das kann man nicht erzwingen. Aber wenn es dann soweit ist und das richtige Mittel da ist, dann brach es förmlich heraus. Und er hat dieses Buch geschrieben und wollte es anonym veröffentlichen. Und es hieß in der ersten Auflage, ein Psycholog erlebt das KZ. Ohne Namen von Frankl. Und dann kam Paul Pollack und sagte, Viktor, jetzt hast du dir das alles angetan, kannst du das so herausgeben? Wäre es nicht ein viel größeres Dokument, wenn du auch dich deklarieren würdest und sagen würdest, wer das war? Weil sonst ist es halt irgendein Buch. Und er sagte, nein, ich möchte das als ein Buch der Menschheit. Das soll nicht auf mich bezogen sein. Ich möchte es als Dank, dass ich mir das von der Seele schreiben konnte, den Menschen geben. Aber schließlich hat Paul Pollack dann doch gesiegt und Frankl überzeugt, dass es besser wäre, wenn es persönlich erscheint. Allerdings, zu dem Zeitpunkt war das Cover schon gedruckt. Dann wurde aber im Innenteil auf dem ersten Blatt der Name noch eingefügt. Ich habe so eine Ausgabe, wo das noch so ist. Und das ist das Buch, das Frankl weltberühmt machte. Ein Buch, das er ohne seinen Namen geschrieben hat und auch ohne seinen Namen veröffentlichen wollte. Also wirklich selbstlos geschrieben hat, nicht für seinen Ruf. Das Buch ist in Millionen Auflagen erschienen. Etwa 19 Millionen sind allein auf Englisch in Amerika erschienen. Es ist von Library of Congress als eines der meistgelesensten Bücher in den USA bezeichnet worden oder aufgrund von Untersuchungen gefunden worden. Das ist ein Buch, das in 50 Sprachen, jetzt dieses letztes Jahr, glaube ich, war die 50. Sprache, in der es übersetzt worden ist, erschienen ist. Ein Buch, in dem er, das KZ ist nur der Hintergrund, das Eigentliche ist, wie er mit all dem umgegangen ist. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Ursprünglich hieß es, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Jetzt heißt es auf Deutsch, trotzdem Ja zum Leben sagen. Das ist der Refrain des Buchenwaldliedes, eines Liedes, das die KZ-Insassen vom KZ Buchenwald komponiert haben und gesungen haben. Und dieser wiederkehrende Refrain hat Frankl dann später zum Titel des Buches gemacht. Gut, jetzt Viertel nach zwölf wäre die Zeit gewesen. Sie sehen, ich bin nicht Schweizer, darum bin ich jetzt nicht ganz pünktlich gewesen, aber Herr Megnitz, Sie wollen sicher noch was sagen.